Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von SwissQuote. Oh, was für eine Woche, oder? Dominiert durch Tesla und durch Netflix und sehr zäh. Viele Gewinnmitnahmen hier und da, vor allen Dingen im Tech-Sektor. Und jetzt blicken wir vor allem auf die kommende Woche. Neue Einblicke, Amazon, Intel, Pinterest, Microsoft, Juniper Networks, Alphabet, Spotify. Die Liste ist lang. Sehr viele Ergebnisse aus dem Hightech-Sektor, die den Ton maßgeblich mit angeben werden. Aus den Blue-Chip-Bereichen außerhalb der Tech-Werte, GE, GM, McDonald's, 3M, Pepsi, UPS, Boeing, Merck, Mastercard, Eli Lilly, Tratrullala. Die Liste ist wahnsinnig lang. Und nächste Woche also hier hoffentlich ein bisschen mehr Bewegung an den Märkten. Procter & Gamble kann am Freitag die Erwartung des Marktes übertreffen. Das gleiche bei dem Eisenbahnbetreiber CSX und PPG Industries, auch mit besseren Zahlen. Die Werte profitieren. Schlumberger und Freeport-McMoRan melden eigentlich auch ganz gute Zahlen, aber keine große Reaktion bei diesen Werten. Von den Händlertischen bei JP Morgan hatte man es am Donnerstag schon gehört. Sehr viel Zurückhaltung bei den Kunden und viele warten erstmal ab, wie die Ergebnisse der großen Tech-Konzerne in der kommenden Woche ausfallen werden, nachdem eine Netflix und Tesla eben doch auch für Kursverluste gesorgt haben mit Ergebnissen und Aussichten, die hier und da enttäuschend waren. Was kommt nächste Woche? Wir haben am Dienstag Spotify, wir haben Dienstagabend Alphabet, Microsoft und Texas Instruments. Wir haben dann am Mittwochabend eBay, KLA, Meta und ServiceNow. Dann haben wir Amazon, Intel und Pinterest und Snap am Donnerstag. Also die großen Tech-Werte werden in der nächsten Woche berichten mit vielen neuen Einblicken, wie es bei der Lage dort nun aussieht. Bei den großen Konzernen geht es natürlich auch weiter. Wir haben Eli Lilly, Mastercard, Honeywell, Boeing, Merck, Hilton, Verizon, Coca-Cola, GE, GM. Ja, also fasten your seatbelts, ladies and gentlemen. Die nächste Woche wird wieder sehr spannend und sehr viele Turbulenzen und Volatilität bei uns an der Wall Street mit sich bringen, obwohl, naja, von Volatilität können wir an der Wall Street ja kaum noch reden. Die klebt auf den niedrigsten Niveaus seit langer, langer Zeit. Ne? Der Markt ist klebrig und in einer engen Handelsspanne. Und ich bin sehr gespannt, was die amerikanische Notenbank machen wird, ne? Solange wir hier keine klare Ansage bekommen. Das war's jetzt mit den Zinsanhebungen. Die dürften wir auch bekommen, die Ansage, spätestens am 3. Mai mit der wohl letzten Zinsanhebung um 25 Basispunkte. Aber bleiben wir nochmal bei den Aktien. Märkten schauen wir uns Procter & Gamble an. Für ein Unternehmen in einem so defensiven Bereich wirklich gute Zahlen. Das organische Wachstum, Umsatzwachstum 7%, 4% wurden erwartet. Der Ertrag pro Aktie 1,37 Dollar, erwartet wurden 1,33 Dollar. Und in allen Produktbereichen kann Procter & Gamble die Erwartung des Marktes übertreffen. So, wenn man jetzt mal den Teppich anhebt und sagt, wie kommt's? Ne, haben die Leute jetzt mehr Diapers gekauft oder mehr Shampoo oder mehr Zahnputzmittel? Nee, also es liegt vor allen Dingen daran, und das ist ein Trend, den wir seit vielen Quartalen in dem gesamten Sektor sehen. Man hebt einfach die Preise an. Und das deutlich. Nach wie vor 7% Preisanhebung im Schnitt. Die Stückzahlverkäufe leiden darunter, ein Minus von 3%. Aber die Margen profitieren natürlich von den deutlichen Preisanhebungen. Die Bruttomargen sind 220 Basispunkte über dem Vorjahresniveau. Das ist für einen solchen Konzern in einem so defensiven Bereich, in einer so langsam wachsenden Branche ein Haufen Zeug und dementsprechend profitieren die Gewinne. Wie geht's weiter? Die Aussichten, das organische Umsatzwachstum wird vom Management leicht nach oben revidiert, aber der Ertrag pro Aktie wird trotzdem im Gesamtjahr leicht am unteren Ende der Spanne liegen. Stück weit eine Enttäuschung. Die Aktie ist trotzdem im Plus. Man geht nämlich davon aus, dass die Aktienrückkäufe ausgeweitet werden. Zumindest wird das untere Ende angehoben. Bisher hieß es immer, in diesem Jahr kauft man 6 bis 8 Milliarden Dollar in Aktien zurück. Jetzt heißt es, die Spanne 7,4 bis 8 Milliarden. Das heißt, der Mittelwert ist ja ein bisschen höher als vorher. Auch das kann ein Stück weit helfen. PPG Industries, Farben und Lacke. Auch hier Ergebnisse besser als erwartet, aber alles rein generiert, nicht durch die Umsatzseite. Umsatzplus war 2%, sondern vor allem durch die Margen. Die Margen sind deutlich über den Erwartungen des Marktes gewesen. Und das hilft letztendlich gesehen zu einem Ertragssprung von 33%, 2% Umsatz plus, 33% Ertragsplus dank der Margen, und zwar überwiegend dank der Margen. So, dann haben wir ansonsten noch Schlumberger oder jetzt SLB, wie das Unternehmen heißt, mit Zahlen, die eigentlich ganz gut waren. Der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen, der Umsatz auch. Die Aussagen zu dem Geschäft in Nordamerika waren ein bisschen defensiv, könnte man sagen, vom Management. Das bremst die Aktie ein bisschen ein. Kommen wir von Öl und Energie zu anderen Rohstoffen. Freeport McMoRan, das ist mal eine Kunst, den Namen auszusprechen. Auf jeden Fall waren auch hier die Ergebnisse eigentlich ganz ordentlich. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen des Marktes. 52 Cent statt 44 Cent, also schön geschlagen. Der Umsatz auch über den Erwartungen. Bei den Aussichten könnte man sagen, okay, hätte ein bisschen besser sein können, aber es ist eigentlich auch kein Beinbruch. Und zwar werden die Cashflow-Erwartungen für dieses Jahr minimal reduziert, um 200 Millionen auf 7 Milliarden. Und die Kapazitätsinvestitionen werden auch ein Stück weit reduziert. Aber im Großen und Ganzen sind das eben doch auch ganz gute Ergebnisse. Im Autosektor, ja, man mag es kaum glauben, letzte Nacht hat Tesla die Preise in den USA für das Model S und Model X angehoben. Und zwar um 2-3%. Da spricht man auf der Pressekonferenz gerade noch davon, man wolle die hohen Margen als Waffe nutzen, um mehr Volumen zu generieren. In anderen Worten, Preissenkungen nur, um letzte Nacht die Preise anzuheben. Ändert aber nichts daran, dass insgesamt die Preise für diese beiden Modelle Ende des ersten Quartals höher waren als jetzt aktuell nach den jüngsten Preisanhebungen. Mercedes meldet ja außerdem, dass das erste Quartal gut läuft. EBITDA-Ergebnis wird die Ziele schlagen. Man hofft dadurch, die Verunsicherung, die verursacht wurde, Preiskrieg mit Tesla, das Stück weit ein bisschen mit zu entschärfen. So ein kleineres Unternehmen meldet Zahlen, das möchte ich trotzdem highlighten, weil das große Effekte haben könnte. Wir hatten in dieser Woche im Bereich der IT-Lösungen etliche Warnungen, überwiegend von kleinen Unternehmen. CDW fing damit an. IT-Lösungen, ne, die Kunden sind vorsichtiger, die Nachfrage kühlt ab. Und dann hatten wir F5 in dieser Woche auch und jetzt Connection, auch ein Unternehmen im Bereich der IT-Lösungen. Hier liegt das Ergebnis merklich unter den Erwartungen, 54 Cent statt 72 Cent. Und man betont, Kunden sind wesentlich vorsichtiger geworden, was IT-Ausgaben betrifft und Investitionspläne. Man hat immer noch gute Nachfrage oder Wachstum vielmehr im Bereich Software, Security und Network-Lösungen. Aber die Nachfrage insgesamt kühlt ab. So, und jetzt ist die große Frage, sehen das die Großen auch, die Big Boys? Und sieht das eine Juniper Networks? Und Juniper Networks wird am Dienstag Zahlen melden. Da wird man sehr stark darauf achten, weil das ganze Universum seit CDW ziemlich gelitten hat. Sehen wir das aber auch bei den Großen, bei der Cisco, sehen wir das bei einer Palo Alto Networks, bei einer Hewlett Packard Enterprises? Das wird jetzt die entscheidende Frage sein, auch nach der jüngsten Warnung von jetzt dem dritten Unternehmen in diesem Space, in diesem Universum, Connection, also nach CDW und F5. So, kurz noch einen Blick auf die Analystenkommentare, bevor ich ein ganz interessantes Thema an den Bondmärkten anspreche. American Express wird von der Citigroup und Piper Sandler mit Vorsicht eingestuft. Die Citigroup sagt sogar verkaufen. Kursziel $150. Die Ergebnisse gestern waren unter den Erwartungen. Aber die Ausgaben auf den Kreditkarten und die Anzahl der neu ausgegebenen Kreditkarten waren sehr gut. Die Aktie konnte gestern einen wesentlichen Teil der Kursverluste wettmachen. Wir haben aber heute überwiegend negative Analystenkommentare. Mit zwei finde ich sehr interessanten Hinweisen. Punkt 1. American Express, die Vorjahresvergleiche werden sehr schwer zu schlagen sein, weil American Express in den letzten Quartalen einfach hervorragende Zahlen hatte. Das sagt Piper Sandler und sagt neutral, Vorsicht, die Vorjahresvergleiche, schwierig. Die Citigroup sagt, verkaufen, weil in dem Analysten-Call hat das Management betont, dass ja die Ausgaben, das Spending auf den Karten im Januar, Februar, März hat sukzessive nachgelassen. Auch kein gutes Zeichen. Und dementsprechend bleibt man hier vorsichtig. Im Gegensatz zu AT&T, gestern die Aktie, der größte Tageseinbruch seit 2000. Was für ein Trauerspiel, AT&T, nachdem die Cashflow-Erwartungen so massiv an den Erwartungen vorbeigeschlittert sind. Aber JP Morgan und HSBC beide verteidigen die Aktie und sagen, HSBC sagt, das Wachstum der Nutzer ist immer noch positiv und die EBITDA-Ergebnisse sind solide. Man stuft den Wert auf Kaufen auf bei HSBC. Und bei JP Morgan sagt man, nee, also ja, wir machen Overweight, $22 Kursziel. Und man betont hier, dass das Verhältnis von Chance zu Risiko nach dem gestrigen Kursrutsch attraktiv sei. So, AT&T wird also verteidigt. Bei American Express wird zu Vorsicht geraten. Bei Schwab fragt JP Morgan, warum eigentlich Bank sein? Das Risiko bei Schwab, was den Wert des Unternehmens aktuell einfängt, sind diese ewigen Sorgen, was passiert eigentlich mit der Schwab Bank? Wie sieht es mit der Liquidität aus? Wie sieht es mit den Anleihen aus, die da gehalten werden? Welche Duration-Risiken liegen da drin? Whatsoever. Warum macht man es nicht wie früher? Früher gab es die Schwab Bank nicht. Da hat man quasi die Gelder, die auf den Depots lagen, einfach in Geldmarktfonds geschoben und dann wieder zurückgeholt, wenn wieder getradet wurde. Das würde das Risiko und das Thema der Bank im Prinzip rausnehmen und würde womöglich für die Aktie Wert entschlüsseln. Das sagt jedenfalls JP Morgan. So, jetzt zum Schluss ein, finde ich, ganz interessantes Thema. Die Community hatte mich darauf angesprochen. Was ist da eigentlich los bei den Ein-Monats- und den Drei-Monats-T-Bills? Das sind kurzlaufende Rentenpapiere, kurzlaufende Staatsanleihen sozusagen. Und normalerweise sind die Renditeunterschiede hier nicht besonders groß. Aber aktuell sehen wir die größte Spanne zwischen den Renditen der Ein-Monats- und der Drei-Monats-Papiere in der Geschichte der Wall Street. 3,4% für die Ein-Monats-Papiere, 5,12% für die Drei-Monats-Papiere. Wie kommt das eigentlich zustande? Und das ist sehr interessant. Investoren quasi nehmen Cash und investieren das in ein Cash-ähnliches Instrument, das liquide ist, das kurze Laufzeiten hat und das eine attraktive Rendite ausweist, die Ein-Monats-Papiere. Da ist das Geld 4 Wochen gebunden, ein Monat, und danach ist es wieder verfügbar. Warum passiert das aktuell? Well, Investoren schauen auf den Kampf um die Anhebung der Schuldendecke. Die Nachrichtenlage dürfte hier kurzfristig eher negativer als positiver werden. Dass die USA ihre Schulden bedienen werden, steht außer Frage. Aber kurzfristig könnten die Turbulenzen hier zunehmen. Also sieht man, dass Investoren Liquidität auftreiben und diese Liquidität parken in den Ein-Monats-Papieren. Das ist übrigens ein ganz guter Vorbote, auch für den Aktienmarkt, dass das Thema der Schuldendecke so langsam in den Blick der Börse rutscht. Kann also sein, dass das auch in den nächsten Wochen, solange hier keine Lösung gefunden ist, ein Stück weit auch mit für Turbulenzen sorgt. So, jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Wir hören und sehen uns am Montag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.